Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, viele religiöse Menschen haben Krisen bewältigt. Oftmals liegt bei den Menschen, welche sich als religiös oder als gläubig bezeichnen, an entscheidenden Punkten ihres Lebens ein Grund für die Religiosität und für ihren Glauben darin, dass sie eine Krise bewältigt haben. Dabei fallen mir als mittlerweile doch recht erfahrenen Seelsorger zwei Dinge auf. Erstens handelt es sich dabei um echt schwierige, längerfristige und die Existenz durchaus bedrohende Krisen, also nicht um oberflächliche Befindlichkeiten oder kleinere Wehwehchen, sondern um Dinge, die wirklich einschneidend und eher längerfristig sind. Und zweitens kann man eine gewisse Bewältigung dieser schwierigen Krisen und Zeiten erkennen, welche wiederum nicht ursächlich religiös bedingt sind. Das heißt, der Glaube oder irgendwelche religiöse Vorstellungen erscheinen hier gerade nicht als eine Art von Strohhalm oder Rettungsanker. Und man würde durch diese Vorstellung eine konkrete Hilfe bis zur Errettung erfahren. Die Zeitenfolge ist oftmals vielmehr genau andersherum. Zuerst erfolgt eine Bewältigung der Lebenskrise und erst danach, in der daran anschließenden Reflexion und Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse, wird der Mensch offen für eine religiöse und glaubensbezogene Sprache. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Eine Lebenskrise ist, so schlimm das sein kann, wenn man drinsteckt, immer auch ein Potenzial für eine positive Entwicklung des Lebens und der Persönlichkeit. Es tauchen in der Bibel immer wieder Geschichten auf, welche Menschen in Krisensituationen beschreiben. Das fängt ja schon mit Adam und Eva, den ersten Menschen in der Beschreibung der Bibel, an. Wobei diese wunderbare hebräische Sprache die tieferen Bedeutungen andeutet, denn Adam ist kein Mann, sondern einfach der Mensch, und Eva ist auch keine Frau, sondern einfach das Leben. Das Leben verführt den Menschen und bringt mit sich, dass er oder sie sich bald entäußern muss, mit Arbeit und Schmerzen in einer unwirtlichen Welt hinausgeworfen wird, fernab des paradiesischen Lebens. Denn das heißt es auch übersetzt Garten Eden, nämlich das wonnehafte Leben in der Glückseligkeit. Jakob, der Betrüger, läuft davon weit weg, um im fernen Land erst einmal selbst betrogen zu werden. Moses, auch ein Wegläufer, erschlägt in Ägypten einen Mann und wird dennoch der große Befreier seines Volkes, nachdem er von Gott selbst beauftragt wurde. Und viele andere Geschichten mehr. Bleiben wir bei Moses. Ich finde den Moses deswegen besonders interessant, weil er von Gott verpflichtet wird, dem Volk Israel zu dienen, dieses Volk zu befreien, sich ganz auf es einzulassen und auszurichten und diese Menschen auch dabei auszuhalten. Moses und sein älterer Bruder Aaron führen das Volk keineswegs gleich in das gelobte Land, sondern zuerst einmal in die Wüste. Und das eben mal so 40 lange Jahre lang. Das ist eine lange Zeit. 40 Jahre lang nicht rasieren. Dann sieht man, wie lang das ist. Aber diese Zeit Israels in der Wüste, welche sich schnell als die Zeit einer kollektiven Krise entpuppt, ist eben auch eine Zeit, welche religiös verstanden und interpretiert, eine Zeit der besonderen Gotteserfahrung und Gottesoffenbarung ist. Hier in der Wüste bekommen die Israeliten von Gott etwa die 10 Gebote geschenkt. Die Zeit der Wüstenwanderung wird von etlichen Propheten und Prophetinnen später als eine besonders wichtige und gesegnete Zeit für Israel angesehen. Eine Zeit, aus der man sehr viel lernen kann und in der einem Gott auch besonders nahe war. In dieser kollektiven Krise. Mir fallen dabei die Worte des Bergsteigers Reinhold Messner ein, als ich ihn frug, ob er auf seinen vielen Achttausendern sich irgendwann einmal Gott besonders nahe fühlte. Er verneinte das sofort und sagte dann nach einer kurzen Pause, aber in der Wüste. Hören wir also mal rein in einen kritischen Bericht aus dieser komplizierten und wunderbaren Zeit Israels in der Wüste. Hören wir daraus eine Episode. Aus dem 2. Buch Mose. Es ist das 16. Kapitel. Von Elim zogen sie aus, die ganze Gemeinde der Israeliten, und sie kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, »Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch die Hand des Herrn. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst.« Da sprach der Herr zu Mose, »Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder eben nicht. Am 6. Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln.« Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, »Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenlande geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat eure Murren wieder des Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt?« Weiter sprach Mose, »Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr eure Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn.« Und Mose sprach zu Aaron, »Sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört.« Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose, »Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin.« Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu, das heißt, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist es aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. 6 Wochen Hunger leiden. Das ist eine halbe Ewigkeit. Da ist doch das Murren des Volkes nur allzu verständlich. Ich halte es ja manchmal kaum aus, wenn ich nur mal abends nichts mehr essen möchte. Dann darf ich gar nicht an Essen denken. Sonst laufen meine Beine wie von alleine zum Kühlschrank. In Ägypten gab es immer genug zu futtern. Ja, sicher. Dort musste man hart arbeiten, auch an den Pyramiden. Schwere Steine schleppen oder transportieren. Eine Knochenarbeit war das damals. Und gelegentlich wurde man auch etwas motiviert vom Aufseher, nicht mit einer Lohnerhöhung, sondern mit Peitschenhieben. Das war damals ganz normaler Arbeitsalltag. Es deutet darauf hin, dass die Israeliten nämlich in Ägypten keineswegs nur Sklaven, sondern vermutlich Fronarbeiter waren. Und die Landwirtschaft und die Viehzucht gingen gut in diesem durch das Wasser des Nils, der regelmäßig über die Ufer trat, reichen Bodenschatzland. Schon aus der Josefsgeschichte konnte man entnehmen, dass Ägypten bei Zeiten über etwas so Modernes und Entwicklungsförderndes wie Getreidespeicher verfügte. Und dann kommt da so ein religiöser Spinner und führt einen in die Wüste. Ja, sicher. Die harte Arbeit hört auf und das ist gut so. Und die Flucht verlief wirklich extremst spektakulär. Wie die Soldaten hinterherfuhren mit ihren eisernen Streitwagen und im Flussdelta stecken blieben und von Wassermengen fortgespült wurden, also Donnerwetter. Aber jetzt gurkt man hier schon mit leerem Magen wochenlang im Kreis herum, hin und her in dieser unwirtlichen Gegend. Moses und Aaron, macht mal was, aber ein bisschen Dalli. Ja, das Volk ist selbstbewusst. Wir wollten als Theologiestudenten und Studentinnen diese Szene einmal nachspielen. Und einer von uns wollte unbedingt der Moses sein. Das hat er schnell bereut. Er war mit seinem Latein nämlich schnell am Ende. Aber zum Glück kommt es auf Moses ja gar nicht an. Gott selbst macht etwas. Er selbst tut 3 Dinge. Erstens bringt er sich den Menschen nahe. Da ist die Rede von einer Wolke und einer Herrlichkeit des Herrn. Hebräisch Kabod Yahweh. Die Ehre, die Schwere, die Herrlichkeit Gottes. Wie sie da irgendwie in der Wolke umherschwebt. Gottes Erscheinungen sind in der Bibel ganz selten, kommen aber doch irgendwie gerade in der Wüste vor, in der leeren, unwirtlichen Gegend, so bei Jakob, wie er diese wunderbare Himmelsleiter schaut und ganz oben etwas Göttliches entdeckt. Oder bei dem Propheten Elia, wie er erschöpft in der Wüste dem Engel begegnet, der ihn wieder auf die Beine stellt. Offenbar ist das Wüste und Leere einer Landschaft eine Chance, wie ein Gefäß für etwas, das doch immer da ist und in der kargen Gegend sogar irgendwie deutlicher wird. Es gibt eben doch nicht nichts. Die Astronomen haben das erst vor wenigen Jahren überraschend publiziert. Denn man könnte ja denken, das Weltall, was ja so unfassbar groß ist, sei irgendwie überwiegend gar nichts. Stimmt aber nicht. Da ist immer überall noch etwas. Wenn das, was immer noch ist, etwas mit Gott zu tun hat, dann ist er auch wirklich immer auch überall, so wie es der Psalmist betet im Psalm 139. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und gleich schimmert da auch für uns etwas Glitzerndes und Segensvolles auf. Sind wir eingeladen, einen Weg zu gehen, hinein in die Wüste, leer zu werden, geistlich gesehen, leuchtet hier eine schöne Wahrheit auf. Weniger ist mehr. Abstoßen, was wir gar nicht unbedingt brauchen. Ballast abwerfen. Das eine wirklich Wichtige entdecken, inmitten dem vielen Unwichtigen. Gott selbst leuchten sehen, in der Wolke oder am Horizont. Das loslassen, was uns einnimmt und gefangen hält. Frei werden von dem ganzen Überfluss, der uns mit sich nimmt und fortspült von uns selbst und uns mit uns selbst entfremdet, wie Eva den Adam. Das ist eine gute Fastenzeit. Die vor uns liegenden Wochen laden uns genau dazu ein, zu fasten. Nicht um äußerlich dünn zu werden, sondern um innerlich fett zu werden, fett vom Gottesschmalz, von der Gottesnähe. So ein bisschen das Leben zu feiern, wie ein alter Yogi im Nichts oder wie Diogenes, der Philosoph, in seiner Tonne. Aber das wirklich tun, wirklich, das loslassen, was wir nicht brauchen. Das Verzichten wirklich leisten. Das Freiwerden wirklich in Bewegung bringen. Sonst erfahren wir diese Wohltaten nicht, welche daraus erwachsen. Wir haben Zeit, wochenlang, einmal im Jahr, uns darin einzuüben. In die Wüstenzeit, in die Leere, in die Fülle bei Gott. Zweitens, Gott füttert. Ja, er versorgt die Menschen. Es ist gut, dass diese eine Bestellung aufgegeben haben. Gott will womöglich gebeten werden und er bringt schnell das Bestellte. Herr Ober, also, wir nehmen die Wachteln, die sollen gut sein. Er kocht uns das Süppchen. Darum dürfen wir ihn bitten. Jesus sagt, so betet. Unser tägliches Brot gib uns heute. An anderer Stelle macht Jesus darauf aufmerksam, dass wir uns wegen des Essens keine Sorgen machen müssen. Gott ernährt uns schon, so wie die Vögel unter dem Himmel. Es fällt schon auf, je reicher wir werden in unserem Wohlstandswunderland Deutschland, desto größer werden unsere Sorgen, gerade auch vor Armut und materieller Not. Und bei vielen Menschen sind diese Sorgen völlig berechtigt und nachvollziehbar, weil es uns nicht gelingen will, unseren Wohlstand angemessen miteinander zu teilen. Also, Gott lässt uns nicht im Stich. Er hat sein Volk nicht befreit, um es anschließend in der Wüste verhungern zu lassen. Er hat auch uns schon so viel geschenkt, dass wir hier eigentlich etwas vertrauensseliger ihm gegenüber sein könnten. Er versorgt gut. Man darf sogar Fleisch essen, was damals eher eine seltene Kost war. Wir sind eingeladen, uns in dieser vor uns liegenden Fastenzeit zu konzentrieren auf das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Nicht gleich zu denken, wir hätten es so sehr verdient und hart erarbeitet. Es bleibt im Grunde ein Geschenk und wir dürfen das Geschenk miteinander teilen. Aber Gott tut noch ein Drittes. Er hilft uns dabei, wie wir angemessen und seinen Gaben gemäß diese untereinander verteilen können, wie wir mit den Gaben angemessen umgehen können. Gott entwirft für uns Menschen eine soziale Ökonomie, eine Wirtschaftsordnung. Da heißt es in der Geschichte, die Menschen sollen das einsammeln, was Gott vom Himmel regnen lässt, an Wachteln und von diesem merkwürdigen Brot, von diesem Manna. Und zwar jeder und jede Zeltgemeinschaft genau so viel, wie man braucht. Das ist es. Das, was du wirklich brauchst, darfst du dir nehmen. Genau das. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Frage, und das ist eine gute Frage, was brauchst du denn wirklich? Die Frage ist so gut, dass man darüber eine Zeit lang nachdenken muss. Wir haben jetzt Wochenzeit. Was brauchst du wirklich? Und was brauchst du wirklich nicht? Und Gott will zuerst einmal abwarten, ob die Menschen das so bringen, wie er sich das wünscht und vorstellt. Ob sie vielleicht nicht doch mehr nehmen für sich, als sie wirklich brauchen. Da ist die Rede von seinem Gesetz. Er will abwarten, ob die Menschen nach seinem Gesetz leben. Vorsicht, Vorsicht. Wenn im Alten Testament von einem Gesetz Gottes die Rede ist, dann meint es Gott hier wirklich ganz ernst. Mensch, nimm dir, was du brauchst, aber eben nicht mehr. Was sind deine Bedürfnisse? Ach, so viel weniger, als du dachtest? Entdecke, dass das gar nicht so viel ist, was du wirklich brauchst. Das macht dich sparsam und frei und unabhängig und spendabel. Und jetzt kommt noch etwas aus der Schatzkiste der Barmherzigkeit und der Menschenfreundlichkeit Gottes. Denn wenn du dir, Mensch, nur das nimmst, was du wirklich brauchst, dann gibt es zur Sabbatzeit gerade das Doppelte für dich. Drei Dinge, mit denen wir in den nächsten 7 Wochen leben können, die uns führen in den Reichtum der Wüste, in die Nähe zu Gott. 3 Dinge, in die wir uns einüben können, und diese sind leer werden und loslassen. Ihn vertrauensvoll um alles bitten. und nur das für sich beanspruchen, was man wirklich braucht. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.